Episode 1. Herzlich willkommen. Ich bin der Christian Kugelmeier, der Co-Gründer und Co-CEO von Vorsprung at Work. Der Forecast ist ein Podcast, in dem es um den Menschen geht, vor allen Dingen um die Veränderungsfähigkeit des Menschen. Wir sind in der Welt mit vielen Dingen konfrontiert, die uns Menschen gerade ziemlich zusetzen und den Systemen ziemlich zusetzen. Und doch ist letztlich der Mensch das veränderungsfähige Element von allen. Und Menschen sind per se ideal gewappnet für Komplexität, für Dynamik und für alles, was da draußen passiert. Nur bewegen wir uns halt meistens in Systemen, in denen die Stabilität und der lineare gerade Auslauf immer noch als das Maß der Dinge gilt. Und weil das so ist, tun wir uns teilweise so schwer. Und dieser Podcast findet immer statt mit einem Gast. Der Gast heute ist der L, mein langjähriger, wundervoller Partner an der Seite in der Gestaltung von Vorsprung at Work. Und L ist 55, begnadeter Systemversteher, begnadeter Komplexitätssurfer und wahrscheinlich somit der krasseste Menschenmensch, den ich kenne. Wenn irgendjemand mal schlechte Laune haben sollte, soll er einfach den L anrufen und der L ist da mit seinem Lächeln und mit seiner Energie. Und stating the obvious, ohne dich hätte ich es mit Sicherheit, gäbe es Vorsprung at Work nicht, mit dir, ohne dich hätte ich es nicht geschafft, diese ganzen Jahre in der Art und Weise auch durchzustehen mit allen Höhen und Tiefen und Freuden und Leid, die wir so gemeinsam erlebt haben. Und es ist einfach nur ein großes Glück, dass es dich gibt. 55 ist er, glaube ich, weiß ich nicht, zwei wundervolle Kinder, wohnt in Weinheim, liebt den Wald, da haben wir es gerade vorhin von gehabt und ist bei den Kunden geschätzt als eben Komplexitätsversteher und radikaler Gestalter im Sinne des Menschen. Und insofern freue ich mich sehr, dass du da bist. El, möchtest du zu deiner Verteidigung noch irgendetwas jenseits dessen sagen?
Kann nur sagen, dass ich bin, weil es dich gibt und die vielen anderen liebevollen Menschen auf dem Planeten. Und da bin ich wieder bei mir.
Ja, wunderbar. Wir starten mit einer Check-in-Frage. Das ist ein wiederkehrendes Element in diesem Podcast. Und ich habe hier, so wie man WM-Orte auslost, hier so eine Schale. Und ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Aber ich ziehe uns mal eine Frage, die uns beiden als Check-in dienen kann. Und die WM in 2044 wird ausrichten. In welchen Momenten fühle ich mich besonders lebendig? In welchen Momenten, L, fühlst du dich besonders lebendig?
Das hast du eben schon angeführt, als du mich vorgestellt hast. Im Wald, wenn ich eintauche und registriere, dass der Wald mich umarmt, ich dort ankomme, häufig mit ganz vielen Gedanken im Kopf, weil wir ja ganz spannende Dinge alltäglich tun, aber die vor Komplexität auch nur so strotzen. Und wenn ich dann im Wald bin, dann komme ich in der Regel mit all dem noch an und dann verschwindet es auf eine ganz magische Art und Weise und ich komme bei mir an. Und das ist in der Regel immer dann, wenn ich den Wald anfange wahrzunehmen in seiner vollen Pracht. Mhm. Das ist sicherlich ein Moment in meiner Familie, wenn ganz liebevolle Momente stattfinden. Dann fühle ich mich ganz bei mir, sicherlich umhüllt von der Liebe um mich herum. Und wenn ich Sport mache, dann habe ich auch Momente, wo ich dann so ein bisschen wie mit dem Wald, da kommt es aus der Anstrengung. Am Anfang hast du immer ein bisschen Anstrengung und irgendwann kommt man dann, also vor allen Dingen bei Ausdauersportarten, in so einen Trance-Moment und dann ist man so bei sich. Das ist da fühle ich mich auch.
Ich bin da bei mir gar nicht sicher, weil ich mich generell total lebendig fühle. Aber wahrscheinlich ist ein Element, das besonders zu meinem Leben gerade beiträgt, meine kleine Tochter Carla. Carla ist jetzt 2,5 und Kinder bringen einen ja immer ins Leben. Also weil die ganzen Konditionierungen, die die Gesellschaft so auf einen draufpackt, als solches ja noch nicht haben, sind die einfach sich, die sind sich selber, sie sind einfach, die spielen, das ist nicht planvoll, das ist nicht strategisch, das ist einfach nur in dem Augenblick das pure Sein. Und dann, wenn ich mit ihr bin und sie mir dann eben auch die eine oder andere Überraschung serviert, die ich nicht bestellt habe, dann ertappe ich mich immer wieder, wie ich mir denke, ach Mensch, irgendwie Kind, wie schön wäre es, wenn du irgendwie das und das gerade machen würdest, aber das Kind macht es halt ganz extra nicht. Und das ist eben die Erinnerung an das Leben, dass das Leben halt seltenst genau das macht, was man irgendwie will, sondern dass das Leben einfach macht, was es macht. Und sich dem zu stellen und da eben das für sich Wertvolle rauszuziehen, das macht für mich Lebendigkeit aus. Und das ist auch nichts, was unbedingt immer nur ein Wohlgefühl ist, habe ich ja gerade schon gesagt. Also auch mit so einem Kind ist ja teilweise auch einfach ein persönlicher Nervfaktor. Aber wenn es ein Nervfaktor ist, wird man halt immer daran erinnert, okay, darfst halt was lernen, brauchst dich nicht nerven lassen, weil das Kind wird tun, was es tut. Und diese Form von Oszillation zwischen der totalen Zufriedenheit, dem Glück und dem Schmerz und dem Lernen, das macht mein Leben ohnehin sehr stark aus.
Wenn du von lebendig sprichst, das habe ich von dir sogar mal gelernt und man die Worte sozusagen mit einem kleinen Bindestrich trennt und dann bei lebendig ist, dann bist du auch bei der Gegenwärtigkeit. Und Genau. Ich glaube, die Gegenwärtigkeit ist tatsächlich auch was, was uns im Arbeiten immer wieder beschäftigt, gut bei uns zu sein. Und tatsächlich ist auch alles, was wir tun in der Arbeit, was unglaublich lebendig ist.
Genau, lebendig bedeutet eben letztlich, dass alles letztlich endlich ist, weil wir irgendwann von diesem Planeten gehen, aber bis dahin sollten wir vernünftige Dinge getan haben. Also es ist zumindest meine Lebensmaxime, dass ich mir wünsche, dass irgendetwas von mir bleibt. Das habe ich jetzt mit 3 Kindern schon zumindest mal für die nächste Generation angelegt, aber das hat ja auch viel mit dem zu tun, was wir bei Vorsprung at Work machen. Und erinnere dich an unsere ersten Tage und Wochen. Schon damals hatten wir für uns ziemlich klar, dass das, was wir tun, höchstens erstmal so ein kleines Steinchen im großen Ozean sein würde und dass im Zweifel unsere Kinder und Kindeskinder das Werk vollenden, wenn es jemals vollendet ist. Aber die Strukturen in der Art und Weise, wie sie im Augenblick aus dem Industriezeitalter zu uns rüberschwappen, so zu verändern, dass der Mensch das gestaltende Element ist und sich zum Beispiel jetzt KI als dienlich erweist in den Dingen, das ist ein Herkuleswerk. Und das ist, seit es Vorsprung at Work gibt, letztlich unsere Maxime. Und diese Sinn- und Zweckhaftigkeit miteinander zu verbinden, das ist, glaube ich, das, wofür wir antreten. Oder was glaubst du, wofür wir antreten? Oder wofür du persönlich antrittst?
Oh, du kannst schon beim Wir bleiben. Also, das ist sich halt, dass natürlich Leben sich entwickelt, es lebt. Aber dass es eben auch ganz stark davon abhängt, dass wir es gestalten. Und am besten gestalten kannst du es, wenn du gut bei dir bist und es immer wieder gestaltest, in jedem Atemzug, in jedem Moment, den es eben gibt. Und davon ausgehen, dass uns Menschen das möglich ist, ist eigentlich auch ein Fundament in unserer Arbeit geschaffen, weil wir ja wissen, es geschieht gerade ganz, ganz vieles um Unternehmen drumherum, was Veränderungen ausmacht, was Unternehmen fordert. Und wenn man das so aus der klassischen Sicht betrachtet, dann fehlen da eigentlich die Rezepte, mit den Dingen umzugehen. Wenn du das wieder überträgst auf das, was uns als Menschen ausmacht, haben wir eigentlich unendliche Rezepte oder Möglichkeiten, unendliche Rezepte zu erfinden. Und auch in etwas umzusetzen, was immer wieder gut schmeckt und voranbringt und einem selbst gut schmeckt, für andere da ist, anderen gut schmeckt. Und diese endlose Quelle ist eigentlich genau dann gegeben, wenn Lebendigkeit da ist. Und wahrscheinlich bringen wir auch eine ganz schöne Portion Lebendigkeit in Unternehmen rein. Zumindest wird uns das auch immer wieder zurückgegeben und gespiegelt, dass in dem, was wir tun, sehr viel Erleben steckt und das eben sehr stark von dem ausgeht, wie man sich miteinander erlebt und es bleibt und es lebt.
Und alles, was Leben ist, ist ja irgendwie immer zweischneidig oder bipolar. Also das Helle kann es nicht ohne das Dunkle geben, das Gute kann es nicht ohne das Böse geben und so weiter. Und Vorsprung at Work kann es wahrscheinlich auch nicht ohne dich und mich geben. Würde es wahrscheinlich geben in anderer Form. Aber leuchte mal aus, wie du unser beide Charaktere siehst in ihrer Unterschiedlichkeit und vor allen Dingen im Effekt, den es dann nach draußen erzielt.
Na, ich nehme wahr, wir brauchen eigentlich immer 2 Dinge, die sehr entscheidend sind. Zum einen eben darzustellen, dass das, wovon wir sprechen, dass also Unternehmen immer wieder in der Lage sind, alltägliche Situationen zu bewerkstelligen, als auch sich dabei zu entwickeln, wenn sie Räume schaffen, in denen Menschen sind, wie sie sind. Und es gibt für mich kaum jemanden, der das in der Gegenwärtigkeit stärker lebt und ist, wie du das machst. Und damit haben andere auch die Möglichkeit, das als Wirklichkeit zu identifizieren, aber sozusagen auch ein Sprungbrett, einen Vorsprung zu haben, selbst genau dort zu sein. Also sich einfach wohlzufühlen mit dem, wer man ist, wofür man steht, was einen ausmacht. Und auch im Arbeiten. Und zwar auch uneingeschränkt. Wenn man aber so auf die Unternehmen draufschaut und auf das, was uns jetzt ganz lange erfolgreich gemacht hat, war das gar nicht so erforderlich. Da war es eher erforderlich, Funktionen auszufüllen, Kompetenzen einzubringen und das sehr planbar und sehr präzise und sehr wohl vorgedacht und abgestimmt. Und das wird halt immer weniger von Bedeutung sein. Also braucht es Rahmenbedingungen, die etwas anderes fördert, nämlich genau das, dass Menschen eher sind, wie sie sind, sich mit anderen in immer wieder neuen Kontexten verbinden und für andere Wert schaffen. Und die Strukturen dafür, als auch den Weg sozusagen aus den heutigen Strukturen, die Unternehmen sehr erfolgreich gemacht haben, in zukünftige Strukturen zu kommen, die das möglich machen, das ist eher so mein Feld, mein Beritt.
Ja, also wenn ich drauf gucke, bist du immer der für die Organisation und ich bin der für den Menschen. Ja, wenn wir auf beide Faktoren einfach drauf gucken, kann ich immer nur wirklich deine Gabe bewundern, die ja auch aus deiner Legasthenie, ne? Legasthenie war es, kommt. Ach, musst du gleich noch erzählen, die Geschichte mit der 8. Klasse. Die Fähigkeit, Systeme zu lesen und zu beeinflussen und der Grad an Komplexitätsfähigkeit, den du hast, der ist für mich immer wieder auch überwältigend als solches. Ja? Ich komme dann teilweise selbst nicht mehr mit, bin jetzt wahrscheinlich kein dummes Kerlchen, aber trotzdem überragst du mich da um Längen. Und dieser Faktor, auch letztlich Kompliziertheitsdenken, nicht nur Komplexitätsdenken, das hat eine ganz, ganz große Kraft, wenn du das zur Verfügung stellst. Und ich bin immer eher der im Augenblick spürt, was der Kontext gerade braucht, um in irgendeiner Form ins Lernen oder ins Entwickeln zu kommen. Und das ist auch teilweise dann sehr unangenehm, weil ich es zur Verfügung stelle und mich nicht da verstecke. Und ich glaube, diese Kombination aus beidem ist insgesamt sehr kraftvoll und sehr gut. Erzähl mal die Klamotte mit der 8. Klasse, weil ich finde, das ist bedenkenswert.
Meine drei längsten Schuljahre waren die 8. Klasse. Ja, du hast ja von Legasthenie schon gesprochen. Also es war mir in der Zeit gar nicht so gegenwärtig, was das bedeutet hat, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich in der Schule immer zu langsam war. Und zu langsam war ich, weil ich einfach durch meine Legasthenie sozusagen immer zwei Schritte gehen musste bei allem, was so gefordert war an Lernen im Sinne von, ich musste immer erstmal was lesen und das, was ich gelesen habe, sozusagen für mich übersetzen, bevor ich es verstehen konnte. Und das hat mich natürlich in allen Fächern zurückgeworfen. Und in dem Zusammenhang konnte ich sozusagen nicht über den klassischen Lernweg zu Erfolgen kommen. Das klingt jetzt dreimal die 8. Klasse, kam auch noch zweimal die 11. dazu. 16 Jahre, um ein Abitur zu machen, klingt gar nicht so erfolgreich. Aber war es natürlich, wenn man zugrunde legt, dass ich sozusagen de facto fast nicht lernfähig war. Aber ich musste ja irgendwo in diesem System mir Wege suchen. Und das habe ich sicherlich gemacht, indem ich sozusagen alles in Gang gesetzt habe, was mir möglich war, mit anderen zusammen zu tun, um gemeinsam irgendwie möglichst lange in der Schule einen Weg gehen zu können. Und das bedeutet eigentlich in dem, was du gesagt hast, anders übersetzt, nichts anderes, als dass ich mich in eine Riesenkomplexität begeben musste. Nämlich irgendwie in diesem vorgegebenen System jede Lücke finden, die es irgendwie gab, um mich auf dem Weg in einem relativ komplizierten Gerippe, nämlich so einer Schullaufbahn, irgendwie voranzukommen. Also hatte ich die Herausforderung, jede Lücke zu finden, jede Lücke zu nutzen, auch das Unmögliche möglich zu machen, in einer Welt, die so noch nicht erfunden war, wofür es auch keine Blaupause oder Bücher gab. Und man musste das aber auf etwas übertragen, was so einem komplizierten Schullaufbahn-Fortgang entsprochen hat. Und das ist halt etwas, wo in frühen Phasen schon etwas bei mir dadurch an Lernen entstanden ist, sich veranlagt hat, was mir bis heute eben hilft. Also geht nicht, gibt's nicht. Also ich habe mein Abitur gemacht. Bam. Bam. Wovon faktisch aus heutiger Sicht nicht auszugehen war. Und konnte es aber immer wieder mitnehmen in alles, was das Arbeiten anbelangt. Und das ist so dieser Entwicklungsteil bei mir. Geht nicht, gibt's nicht. Also lass es doch komplex sein, ja, ist doch schön. Also wenn du Komplexität anderer hast, mit denen du dich austauscht und die dir helfen und die ihre Perspektiven reingeben und man irgendwie weiß, dass man es macht, weil man was Gemeinsames macht und weil man sich wünscht, irgendwann diese Abi-Schale in der Hand zu halten, ist keine Schale, das war Fußball, aber was auch immer, dann die Trophäe am Ende ist in der Hand zu halten, dann kommen Dinge zusammen, die sich keiner hätte erträumen lassen oder die in keinem Buch stehen.
Hm. Halt wirklich erlebt.
Also erlebt.
Wirklich erlebt. Erlebt. Ja, also das ist ja, das sind ja nur Geschichten, die einen das Leben dann wirklich lehrt, die du als solches irgendwie in keinem Buch dir nachlesen kannst, als Blaupause oder ähnliches. Und da steckt eine Riesenkraft. Und du bist übrigens auch der Entschuldigungsgrund für meine Kinder, wenn sie mit schlechten Noten nach Hause kommen, was ich ja eben auch, was heißt total unterstütze. Aber wir nehmen völlig jegliche Form von Druck von den Kindern, wenn es um das Thema Noten geht. Und Leo hält mir immer wieder vor, ich könnte ja auch dreimal die Achte machen wie der L, der ist jetzt gerade erstmal in der Sechsten. Aber in der Tat sagt ja die Schule,
let's talk about it.
Die Schule sagt ja mehr über die Kompatibilität mit dem System aus und die Noten eben auch, als dass faktisches Lernen stattfindet. Und das ist ja ein Umstand, der brutal beklagenswert ist und bezüglich dessen ich mir immer denke, das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, es gibt niemanden mehr, der das Schulsystem in Deutschland irgendwie noch verteidigt. Also alle wissen, dass es irgendwie Käse ist. Und doch bekommt es keiner vollständig im Großen mal transzendiert. Also im Kleinen bilden sich überall diese kleinen Systemchen, die dann letztlich das Menschsein und das wirkliche Lernen als solches durch Erleben möglich machen. Aber generell ist das immer noch so auf eine Form von Linearität gepolt, die insgesamt echt, finde ich, ein bisschen schmerzhaft ist. Also das tut es immer noch weiter weh.
Tatsächlich bin ich da. Sprechen wir oft drüber, kommen wir ja auch letztendlich vorbei, weil wir im Arbeiten ja auch ganz neue, kontextspezifisch ganz neue Systeme gestalten und unseren Kunden helfen, in ganz neuen Systemen anzukommen. Aber meine Sicht auf das Schulsystem ist, dass es für manche Leute wahrscheinlich ganz gut funktioniert. Keine Ahnung, vielleicht für 50%, vielleicht auch für 60% der Leute, aber es gibt halt einfach auch 40% andere Leute, für die greift es halt überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, vor der wir auch stehen, die uns im Arbeiten eben auch ganz häufig beschäftigt, dass du eben diese ganzen linearen Ableitungen, die so pauschal gelten für alle, die kannst du nicht mehr treffen. Und so ist die Welt heute auch nicht mehr. Die Welt ist hoch vernetzt. Keine Ahnung, der einsame Fliegenfischer früher, der irgendwo auf dem Dorf gewohnt hat, fühlt sich heute in der weltweiten Fliegenfischer-Community aufgehoben und bewirbt sich als Präsidentschaftskandidat, weil er vor lauter Freude, wie viele Fliegenfischer es auf der Welt gibt, überschüssig sagt, ich weiß gar nicht, wohin mit meinen Energien. Also so in dieser Welt sich zurechtzufinden und wirklich es auch zu würdigen und die Welt danach zu gestalten, dass man diese ganzen Möglichkeiten schafft, ist, glaube ich, das, was dem Schulsystem gut tun würde, wenn man differenzierter Schule möglich machen würde. Und zwar differenzierter in Anlehnung an das, was den Menschen auch ausmacht. Und da lassen wir eben ganz, ganz viel liegen und sagen dann lieber, der ist ja ein bisschen doof und so, der hat ja schlechte Noten. Und der kann nichts und oh Gott, und der wird nichts und so weiter und so fort. Mit dem wirst du dann alles beladen und kriegst eigentlich jegliche Perspektive genommen. Und das kann sich ändern.
Ich meine, Schule ist ja kein Selbstzweck. Schule soll ja in irgendeiner Form auch fürs Leben bilden. Und die ganze Frage, was hast du denn fürs Leben gelernt, die wird sich jeder irgendwie unterschiedlich beantworten. Und wenn ich zurückgucke, ist wirklich 90% der Dinge, die ich in der Schule gelernt habe, echt einfach total überflüssig. Also ich erinnere mich noch irgendwie an die Innereien des Flussschwanzkrebses, die ich im Bio lernen musste. Und ich meine, ey, what the fuck? Du fragst dich noch, wofür ist das eigentlich alles da? Und also das eigentliche Denken habe ich dann später im Jurastudium gelernt. Das hat mir auch total geholfen, wobei auch da ein Haufen Plotter dabei war, den ich im Leben jetzt nicht mehr benutze, weil ich ja doch kein Jurist als solches mehr bin. Aber das, was es heute braucht, ist eben die Fähigkeit zum vernetzten Denken und zum wirklichen Auslesen der Systeme in puncto nächster Schritt. Was ist eigentlich der nächste sinnvolle Schritt für das System, in dem ich mich gerade bewege? Mhm. Und das hat etwas hoch Unlineares. Mhm. Ja, das hat etwas Hochkomplexes. Und diese Komplexitätsfähigkeit, die per se auch in jedem Kind angelegt ist, die wird von der Schule einfach überhaupt nicht abgefragt. Mhm. Ja, und die, wie du schon sagst, diese Linearität, die dominiert immer noch und die mag dann auch 40-50% der Schüler irgendwie genügen und sie mögen sich da irgendwie navigieren können. Nur bereitet sie es auf das, was das Leben später abfragt und auch was der Beruf in Zukunft abfragen wird, relativ wenig vor. Und daran mache ich eher so die Insuffizienz des Systems als solches fest.
Naja, das können wir auch ganz gut übertragen auf unsere Arbeit heute, ne? Weil wenn man mal davon ausgeht, dass diese Synapsen irgendwann in der Kindheit schon ganz früh ausgeprägt waren, sozusagen Entwicklung immer wieder neu zu gestalten, Dinge zu hinterfragen, Neues zu tun, kreativ zu sein, Ideen zu haben, Ideen Ende zu Ende umzusetzen, ne, sich auszuprobieren und, dass das eigentlich da ist. Und wir jetzt uns nur darum kümmern müssen, wie bekommt man es wieder reaktiviert. Und dann sind wir eigentlich auch bei dem, was unsere beiden Potenziale im Arbeiten ausmacht und anderen verfügbar macht, dass man auf der einen Seite du mit den KollegInnen sehr deutlich irgendwie vergegenwärtigst, ja, was eigentlich alles da ist, wenn man sozusagen zu sich selbst zurückkommt, ja, eine stärkere innere Haltung entwickelt und aus sich selbst heraus agiert, offen mit anderen für andere. Und ich für meinen Teil, der seinen Blick auf die Rahmenbedingungen hat. Also, ne, weil Rahmenbedingungen, veränderte Rahmenbedingungen wirken ja auch auf Verhalten. Und wenn wir das jetzt mal ausprägen auf ein gewünschtes Verhalten, in dem diese Synapsen, die irgendwann mal eigentlich schon ausgeprägt wurden und im besten Fall sogar in frühen Kindheitsjahren, dann verdeutlicht das eigentlich, warum das teilweise, wenn wir Dinge anpacken, sich so schnell offenbart. Mhm. Weil es einfach da ist. Mhm.
Jetzt hast du mir irgendwas mitgebracht. Also das zweite wiederkehrende Element in diesem Forecast ist das Thema Vorwurf. Also irgendeinen Vorwurf, der gerade durch die Welt geistert, den hast du mir heute mitgebracht. Und ich frage dich, welcher das ist.
Ich habe dir was mitgebracht, was ich heute Morgen gelesen habe, was mich die letzten 14 Tage, drei Wochen auch immer mal wieder beschäftigt hat, weil die Bahn ja streikt zum wiederholten Male. Und jetzt gibt es den FDP-Generalsekretär, der gesagt hat, dass er das Streikrecht bei der Bahn einschränken möchte. Und er sagt es dann auch und wirft dem GDL-Chef Weselski vor, dass er eigentlich alles, was er da macht, absichtlich gemacht hat, um monatelang die Gesellschaft in Geiselhaft zu nehmen und dabei sozusagen seinen besten Kompromiss oder seinen besten Wunsch, den Wunsch der GDL durchzusetzen. Und für mich ist das gerade so prädestinierend, so erlebe ich eigentlich alles, was bei uns irgendwie gerade stattfindet, dass wir so viel gegeneinander initiieren, es aber nicht schaffen, irgendwie in einem Füreinander, einem für etwas anzukommen. Und ich vermisse dieser ganzen Medienlandschaft eigentlich, findet vielleicht statt, aber genau diesen Dialog. Also da sind unterschiedliche Parteien, die haben unterschiedliche Aussichten und die werden in ganz alten Mustern verhandelt. Ja, nämlich in dem sozusagen Geben- und Nehmen-Muster, aber durchaus kontrovers. Und das, ich glaube, das ist eigentlich ein Thema, was uns beide gleichermaßen beschäftigt, dass wir eigentlich so viel gegeneinander erleben und so wenig Schritte in Richtung für etwas auf den Weg gebracht werden.
Das ist einer der ganz großen Schmerzpunkte in meinem Leben insgesamt, dass ich die Welt eher als etwas wahrnehme, was im Augenblick in ein Gegeneinander driftet, als in ein wirklich verbundenes Füreinander, wobei ich letztlich beide Lager ganz stark war. Und jetzt, wenn ich die Politik angucke, beziehungsweise mir jetzt diesen Kampf zwischen der Bahn und der GDL, dann ist es einfach das Ausreizen der alten Systeme bis zum totalen Maximum. Und ich glaube, diese Systeme müssen auch erstmal vollständig zusammenbrechen, bevor sie wirklich ins Lernen kommen, dass der gemeinsame Nenner und das gemeinsame Interesse etwas braucht, was ich nenne es mal Ego-Verzicht ist. Ja? Also wenn ich den Herrn Wieselski höre, und ich bin weit davon entfernt, ihn zu kritisieren, weil er letzten Endes nur seinen Job macht, genauso wie ein wie die Bahn auch ihren Job macht, ist einfach die gemeinsame Schnittmenge dessen, was möglich ist, nur erreichbar, wenn man selber etwas abgibt. Ich habe im Jurastudium mal den schönen Satz gehört, ein Vergleich ist dann ein guter Vergleich, wenn er sich für beide Parteien schlecht anfühlt. Und ich habe das Gefühl, dass einfach viel zu sehr in diesen Silo-Interessen als solches gedacht wird, verhandelt wird und dann auch letzten Endes wechselseitig erpresst wird, als den echten gemeinsamen Lösungskorridor zu suchen, der immer bedeutet, sich im Denken zu verändern. Und zwar nicht in diesem höher, schneller, weiter für sich selber zu bleiben und irgendwie sich in der GDL Macht anzuhäufen, in irgendeiner Form da permanent in der Tagesschau zu erscheinen, sondern wirklich etwas auf die Piste zu bringen, was nicht eben auf einen selber kalibriert ist, sondern auf das größere Ganze kalibriert ist. Und wir kommen halt mittlerweile in der Zeit an, in der die Wirklichkeit uns gar keine andere Chance lässt, als in diese andere Form von Denken zu kommen. Zumal die Leidtragenden wirklich mittlerweile extremes Leid tragen. Also wenn ich in Deutschland heute von A nach B will, dann stelle ich mir Fragen, die ich mir vor 10 Jahren in der Form noch nicht gestellt habe. Also unsere Systeme brechen sukzessive alle zusammen. Und diese Form von neuem Dialog, der kann nur initiiert werden, erst entweder wenn alles zusammenbricht oder wenn sich Menschen wirklich in einer ganz anderen Bewusstheit mit sich selber und dem Kontext, in dem sie sich da gerade bewegen, auseinandersetzen und eben bereit sind, von ihren Ego-Positionen vorher zurückzugehen. Aber das ist einfach ein langer Weg. Und ich kann immer nur auch jetzt, wenn ich auf die Menschheit schaue und die Art und Weise, wie wir unseren Planeten gestalten, wie wir unsere zwischenmenschlichen Beziehungen gestalten, komme ich aus einfach einem gewissen Unglauben, dass wir es als Menschen so weit haben kommen lassen, dass jetzt die Dinge so sind, wie sie sind. Ja, dass ein Trump jetzt wieder Präsidentschaftskandidat wird und so weiter. Das sind einfach Dinge, die ich nicht verstehe, und gleichzeitig nehme ich sie vollständig an, weil sie einfach den Zustand der Welt heute spiegeln. Und ich habe mir nur in meinem Leben einfach zur Maxime gemacht, dass ich das, was ich an Liebe und Verständnis und Offenheit in die Welt bringen kann, in die Welt bringen möchte. Also auch mit dem vollen Bewusstsein. Und das bedeutet immer wieder Ego-Verzicht. Und ich glaube, den braucht es einfach heute, um dieses Thema auch vollständig zu gestalten, weil das Ego künftig einfach so zu beachten sein wird gegenüber dem Ego, dass noch ein bisschen was von uns als Menschheit übrig bleibt. Weil wenn wir das nicht schaffen, wenn wir den Transfer nicht schaffen, dann wird es für die Welt, glaube ich, echt ziemlich eng. Aber wir sind ja jetzt als Kollektiv Vorsprung at Work und mit Kunden und mit Partnern und so weiter auf dem Weg, da zumindest den Gestaltungsauftrag, den wir fühlen, da ganz gut wahrzunehmen. Zum Abschluss, Elle, möchte ich dich fragen, was dich an mir am meisten triggert. Und ich stelle auch dir dann gleich die Frage. Ich beantworte auch die Frage, was mich an dir am meisten triggert. Was triggert dich an mir am meisten?
Ist für dich Triggern negativ konnotiert, oder?
Naja, also Triggern ist für mich, es löst ein Gefühl in mir aus, das permanent, wenn ich es dann auf den anderen projiziere, damit einhergeht, so der nervt mich, was macht der da, was soll das? Der, weiß ich nicht, sabotiert unsere gemeinsame Sache, ich komme damit nicht klar. Also irgendein negatives Gefühl, das ich in dir auslöse.
Ein negatives Gefühl, das du in mir auslöst, ist, dass ich dich manchmal störe. Also in Situationen, wo wir uns eher zufällig treffen, weil wir beide im Büro sind oder bei dann irgendeinem Ort uns begegnen und eigentlich gefühlt Raum ist, wenn man in deinen Kalender guckt und du bist gerade in was involviert, das könnte man auch ein bisschen früher oder später machen. Und jetzt haben wir aber eine Gelegenheit, wo wir uns mal sehen. So oft sehen wir uns ja gar nicht. Ja? Und du klebst dann stoisch sozusagen an deiner Agenda, ohne irgendwie was zu spüren, was wahrzunehmen, was bei mir auch stattfindet. Sondern du bist dann einfach nur bei dir. Mhm. Und ich komme auf deine Eingangsvorstellung zurück, dass wir im Ich, da komme ich eben her. Für mich sind so Momente, wenn wir sie haben, dann auch durchaus wertvoll. Auch wenn sie nicht geplant sind, wenn es nicht auf der Agenda steht, auch wenn es nicht das Thema gibt oder die Frage oder die Antwort, die man sucht, sondern einfach, weil man babbelt, weil man sich austauscht, weil man sich hat, weil man sich fühlt, weil man sich wahrnimmt. Das ist das, wo es mich bestimmt triggert.
Das finde ich insofern total geil, als dass mein Trigger genau in die andere Richtung geht, im Sinne von, lass dich doch nicht ständig ablenken von den Dingen, die permanent passieren. Weil ich wünsche mich dir so häufig einfach in deiner vollständigen Kraft und in deiner vollständigen Geistesgegenwart, dass du dich eben auch nicht aus Dingen rausholen lässt, sondern dass du sie konsequent und klar zu Ende bringst. Egal, ob um dich rum da die Welt gerade implodiert oder nicht. Und in meiner Wahrnehmung turnst du allen möglichen Reizen hinterher in dieser wirklich ja nahezu humanischen Bestrebung, das Richtige zu tun. Und dann hat es eine Form von Verzettelung zur Folge, die am Ende auf deine Wirksamkeit schlägt. Und dann denke ich immer, ey Mann, wenn der sich nur besser selber führen würde im Sinne des konsequenten Zuendebringens der Dinge, die für ihn wichtig sind, dann wäre doch die Welt so viel besser. Und dann ertappe ich mich eben genau dabei, dass ich gerade irgendwelchen Kram auf dich projiziere, der eigentlich auch wieder mein Thema ist. Ja, das heißt, jeder spricht sich ja selber am Schluss. Und deswegen, ich finde es sehr lustig, dass wir gerade diese wechselseitige Beobachtung diesbezüglich haben. Und wir können uns ja, aber das ist ja auch etwas, was uns beide echt krass auszeichnet, in der Besprechbarkeit dieser Dinge einfach sein und bleiben und da eben nicht nur uns wechselseitig auszuhalten, sondern uns wechselseitig eben als Inspirationsquelle zu nehmen. Genauso wie du für mich jetzt Inspirationsquelle für 10 Jahre, das sind 10 Jahre, ziemlich genau, die wir miteinander touren.
Echt? 10 Jahre?
Ja, ziemlich genau,
Wahnsinn.
10 Jahre. Und wie gesagt, einer meiner ganz, ganz großen, bedeutsamen Lebensfreunde.
10 Jahre kann ich nur so wiedergeben.
Ja, genau.
Totale Bereicherung. 10 Jahre.
Genau.
Klingt irgendwie strange, weil fühlt sich irgendwie an wie ein paar Tage. Also
ja,
fühlt sich gar nicht an wie 10 Jahre.
Wir haben es bis zu diesem Zeitpunkt geschafft, irgendwie mit echt einfach geilen Erlebnissen, geilen Erkenntnissen, geilen Ergebnissen, diese Unternehmung einfach zu betreiben mit sensationellen Menschen, sensationellen Kunden. Und egal, wie das ausgeht, dieser Lernweg und dieser persönliche Entwicklungsweg, der ist ja durch nichts zu ersetzen. Also das ist für mich das, was für mich auch Karriere mittlerweile ausmacht, ist eben nicht höher, schneller, weiter und wie viel Macht habe ich über wen, sondern in welcher Form finde ich eigentlich zu mir selber. Mhm. Und diese Unternehmung und damit auch ganz, ganz stark du, haben mich wirklich zu mir selbst geführt. Und das ist das größte Geschenk, das ich mir machen konnte, mit Sicherheit in meiner Berufslaufbahn. Und das wünschen wir mit Sicherheit auch vielen anderen, dass sie das in der Form schaffen. Weil nur wenn ich bei mir bin, kann ich auch wirklich beim anderen sein. Und nur dann macht Kommunikation, Kollaboration, Entwicklung gemeinsam wirklich Sinn. Mhm. Also, damit
das
beschließen.
Das bringt mich jetzt ins Nachdenken, aber darfst gerne schließen.
Ne? Nee, du kannst ja gerne noch ein bisschen nachdenken. Sprich gerne noch über deine Gedanken.
Ein bisschen weitersprechen. Nee, weil ich einfach auch denke, dass das ja so gleichbedeutend ist und gar nicht auseinander zu differenzieren ist, wie wir das für uns selbst erleben, in Verbindung zu, wie erleben wir das mit Kunden, mit Partnern, mit KollegInnen, wie findet es da statt? Und das ist eigentlich das gleiche Gefühl, also zum einen so dieses einfach zu lernen, im Lernen zu sein, und zwar übers Erleben und über die Dinge, die passieren und Dinge, die sich entwickeln, auf der einen Seite, und aber dann selbst seine eigene Entwicklung wahrzunehmen in der Folge, also dass Dinge stattfinden und dass man sozusagen immer gegenwärtiger im Leben steht, dass die Dinge lebendiger werden, um nochmal auf den Anfang zu gehen. Aber dass das Ganze auch getragen ist in einem riesen Füreinander und in einem Für, wofür, wozu, warum, wofür, wozu. Ich glaube, das ist auch das, was uns von Tag 1 irgendwie eint, dass wir ein Anliegen haben und geteilte Überzeugungen, dass das, was zu Beginn so unmöglich erschien, und ich erinnere mal daran, in unserem Geschäft, es hieß dann irgendwie, ja, das, was wir da machen, das geht ja nur für Studierte, aber nicht für Arbeiter. Oder es geht nur in Baden-Württemberg, aber nicht in Hessen. Ja. Dann, es geht nicht in Deutschland, es geht nur in Deutschland, aber nicht in keiner Brasilien oder USA. Und es geht halt überall. Es geht überall, ja, wo Menschen mit Menschen zusammenkommen und sich daran ausrichten, sich mit anderen und für andere Menschen zu entwickeln. That's it.
Und ich glaube, mit diesem Gefühl haben wir unser Geschäft gegründet und betreiben wir es auch weiter. Erinnere dich an unseren ersten echten Abschluss, den wir ohne jegliches Produkt, ohne jegliche Projektidee, wir hatten schon eine Projektidee, aber wir hatten kein Produkt, sind zum Kunden marschiert und haben es gemacht, ja. Und das zeichnet uns bis zum heutigen Tag aus. Ich glaube, wir sind deutlich reifer geworden, deutlich besser geworden, mittlerweile auch professionalisiert und auch entnaivisiert bezüglich vieler Dinge. Also das, was für mich in ganz, ganz, ganz großem Fokus steht, ist unsere Entwicklung in das Und. Weil wir waren früher, also ich vor allen Dingen war ultra ideologisch bei diesem, jetzt braucht es nur noch Leadership und es braucht kein Management mehr und Management ist tot und das ist alles irgendwie von gestern und alle, die daran glauben, sind doof. Und da reinzuwachsen in diese Form von Und ist, ich glaube, die größte Leistung von Vorsprung Network auch insgesamt und macht uns auch einfach deutlich kraftvoller und stärker in den Dingen, die wir tun. Das Und ist die Maxime für alles.
Könnten wir immer weitersprechen. Ja, ist auch was. Dem Und liegt das Organische. Also es ist einfach eine Weiterentwicklung und in dem Und liegen eben auch die Chancen und Potenziale. Also nicht sozusagen die Dinge rechts und links wegzuschneiden, sondern erstmal offen auf die Dinge zuzugehen und Schritte zu gehen, sich zu entwickeln. Mhm. Ja, und der einfache Transmissionsriemen zwischen dem, wo man heute ist, zum nächsten Schritt, ist eben Lernen.
Ja.
Und das haben wir ganz gut entdeckt. Hast mich aber eben nochmal getriggert.
Womit?
Mit, wir hatten kein Produkt.
Wir hatten noch kein fucking Produkt. Nix hatten wir. Wir sind nur mit dir und mir dahin gegangen und haben...
Wir hatten einen klaren Rahmen.
Ja.
In dem, das ich sage nur, dass es mich getriggert hat.
Ich glaube, dass ich den Rahmen...
Ich weiß, dass es dich triggert, dass es mich getriggert hat.
Ja, das ist ja Story of our life. Aber ich glaube, wir haben den Rahmen erst entwickelt, nachdem wir den Auftrag hatten. Wir sind nicht mit einem klaren Rahmenbild dahin gegangen, sondern wir sind als du und ich dahin gegangen mit dem Egg McMuffin Song und so weiter. Du erinnerst dich. Und also Stunde Null war für mich wirklich jenseits jegliches Konzeptes. Das waren nur du und ich und unsere Überzeugung. Und alles andere war dann Erlebnis, Erkenntnis, Ergebnis.
Vielleicht sollten wir uns irgendeine Nummer raussuchen, eine gemeinsame Zahl, die uns sonderlich gut gefällt. Und die Zahl, die nehmen wir dann als den Forecast, indem wir das Thema nochmal tief einsteigen.
Also da nehme ich tatsächlich die 69, ohne dass das jetzt schlüpfrig interpretiert wird, weil
die 6 und die 9
sind, letzten Endes ja genau gleich geformt, aber völlig antagonistisch zueinander, passen auch so ein bisschen wie Yin und Yang so ineinander. Und vielleicht ist das unsere Zahl, aber keine Ahnung.
Also
das
ist, ich freue mich drauf.
Können wir ja später weiter explorieren. Das war der Forecast Teil 1 und jetzt, egal ob jetzt das Mikrofon reibt oder was, ich will dich an mein Herz drücken, weil du einfach so ein geiler Kerl bist. Das hat jetzt keiner mehr verstanden. Over and out. Peace.